Döppa-Podcast. Gespräche über das Vaterwerden und das Vatersein, über Freuden und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, unschön und manchmal sogar witzig.
Michi, Papp-Podcast, die nächste. Eins von diesen absoluten Klassiker-Themen, wenn man älter wird, ist der Schlaf. Das Schlafverhalten vom Kind und natürlich einfach auch das von den Eltern, wenn dann das Kind mal da ist. Wie viel Schlaf kriegt man noch? Wie übernächtig das man ist? Und man hört im Vornherein ja vor allem die Horrorgeschichten von allen Freunden und Bekannten, die irgendwie monatelang kein Auge zugetan haben oder nur irgendwie 2 Stunden am Stück können schlafen und keine Nacht durchgeschlafen haben. Und weiss der Teufel, was da alles passieren kann. Wie fest Angst haben wir vor dieser Thematik gehabt, bevor die Aurelia auf der Welt war? Was habt ihr euch da ausgemalt und wie ist es jetzt tatsächlich bis jetzt einmal rausgekommen, so in den ersten 2, 2,5 Monaten?
Wir hatten recht Respekt von dieser Situation. Freunde von mir, die haben ein Kind, das nicht so gut geschlafen hat. Ich sage es jetzt mal schön. Wir sind irgendwann mal besuchen und wir sind bei denen vorbei, haben dann etwas gekocht und die haben ausgesehen einfach wie 2 Leichen. Wirklich so ein absolute die nicht Wortfindungsstörungen gehabt, haben nicht genau gewusst, was sie eigentlich erzählen wollen. Die sind wirklich einfach wie Geister von sich selber gewesen. Und wir sind dort raus und haben uns angeschaut und gedacht, hey, leck, das ist ja voll krass. Und wir haben aber auch andere Bekannte, die irgendwie das Kind schon im 4. Monat 8-9 Stunden am Stück durchgeschlafen ist und alle gefunden, ja, das ist ja so super einfach, überhaupt kein Problem. Also wir hatten ein bisschen Respekt vor dem und du weißt ja wirklich nicht, was genau überkommst. Und ich glaube, wir haben einfach etwas wirklich zwischendurch bekommen. Aurelia schläft gut. Sie schläft so jetzt normalerweise in der ersten Schlafphase 6-7 Stunden am Stück. Das ist schon mal gut. Nachher wacht sie für alle 2 Stunden und muss gestillt werden. Das ist mal nicht so schlecht. Schön ist auch, dass zum Beispiel meine Partnerin, sie geht, also wir gehen meistens alle miteinander so ein bisschen ins Bett, um 8, 9, lesen noch 1-2 Stunden, bevor wir einschlafen. Ich gehe am Morgen in mein Büro, meine Partnerin und Aurelia bleiben aber immer noch im Bett liegen bis am Morgen um 9. Das heisst, sie kommen dann ihren zerstückelten Schlaf auch gut auf irgendwie 7-8 Stunden und ich verwache mittlerweile in der Nacht gar nicht mehr. Ich habe auch ein schlechtes Gewissen. Ich liege dann irgendwie an am Abend um 10 Uhr und verwache vielleicht am Morgen um 5 Uhr mal plötzlich, wenn sie dann gestillt werden. Und denke so, schon morgen um 5 Uhr drehe ich dann noch 1-2 Mal um, schlafe noch mal ein bis um 7 Uhr und starte dann wieder auf. Insofern bin ich überhaupt nicht irgendwie, ich habe kein Problem damit, dass ich viel zu wenig Schlaf bekomme.
Der Papp-Podcast.
Und wie geht's deiner Partnerin? Ist die schlimmer, also substanziell schlimmer dran oder halt einfach eben wegen dem Stillen in der Nacht und so? Aber
auch wirklich nicht. Ich glaube, sie würde auch so beschreiben, dass sie halt eben zwar viel weniger lange Episoden, Schlafepisoden in der Nacht, vielleicht eben die erste ist dann für sie 5 Stunden und dann immer noch 2 Stunden mit Unterbruch im Stillen. Dafür kann sie halt wirklich eben bis am Morgen um 9, 30, 10 manchmal liegen bleiben und kommt dann so zu ihrem Schlaf. Also beide von uns, wir schlafen am Tag durch eigentlich nicht. Eben ist jetzt nicht so, unsere Tochter macht das Mittagsschläfchen, schnell am Boden liegen und Augen zutun. So schlimm ist es wirklich nicht. Meine Partnerin geht manchmal halt wirklich mit ihr schon um 8, 9 ins Bett und schläft dann auch gleich ein. Und dann hat sie einfach wirklich, verbringt sie 12 Stunden im Bett und einen Teil davon schläft sie und einen Teil davon stillt sie. Aber lustig ist natürlich schon auch, wie wir uns das vorgestellt haben im Vorfeld, weißt du, mit einer irgendwie Krippe und Beistellbett und Kinderbett und am Schlafen hat sie einfach nur auf der Couch geschlafen, so den Tag durch. Also wirklich all der ganze Babywippe, Stubenwagen-Thema hat sie überhaupt nicht interessiert und sie hat nur auf der Couch geschlafen. Jetzt mittlerweile schläft sie durchaus ein bisschen in ihrer Stubenkrippe, also wo sie wirklich die Stube dann mal kannst anlegen und dann wissen wir jetzt, morgen schläft sie eine Stunde, am Mittag eine Stunde, am Nachmittag noch mal eine Stunde. Und weil wir in der Nacht genug schlafen bekommen, gibt es halt wirklich so ein bisschen Zeit, um mal ein bisschen Zeit für sich haben, eine Zeitung zu lesen oder etwas zu kochen. Oder das ist irgendwie nicht so schlecht. Doch, doch. Aber ja, es ist ein wichtiges Thema. Ich merke schon, es ist etwas, das dich nicht einfach so in Ruhe lässt. Du musst schon schauen, dass du genug Schlaf bekommst. Wie war das bei euch?
Ja, ähnlich. Sie hat Die Valentina hat auch sehr früh eigentlich relativ gut geschlafen. Wir hatten auch so ein Beistellbettchen an unserem Bett dran und sie hat dort drin geschlafen. Und das hat mir das Schlafen auch extrem, also eigentlich uns beiden, aber mir natürlich noch mehr das Schlafen extrem erleichtert, weil meine Frau hat dann irgendwie relativ schnell mal so ein Sensorium gehabt, dass sie sofort gehört hat, wenn die Kleine im Bett drin so ein bisschen anfängt, vor sich hin so schmetzeln und irgendwie Geräusche von sich geben. Und dann hat sie gesagt, okay, jetzt kommt sie dann gerade. Und dann hat sie sich geschwind können überzeugen, Brust gegeben, die hat getrunken, ist dabei kaum richtig verwacht, wieder zurück dort überschieben und hat weiter geschlafen. Und meine Frau ist zum Teil nicht einmal so richtig wach gewesen, hat sie dann einmal erzählt, sondern mehr so am Dösen. Die Kleine ist auch nie ganz verwacht und hätte müssen schreien und brüllen, dass sie Durst hat, dass etwas passiert. Und für mich hat das meistens geheissen, dass ich nebendran, wenn überhaupt, dann ein bisschen Bewegung wahrgenommen habe und durch das praktisch nicht beeinflusst gewesen bin. Und sie ist dann auch nie irgendwie einfach am Morgen um 2 verwacht und ist hellwach gewesen. Und hat gefunden, so, ich bin jetzt wach und jetzt will ich spielen und jetzt will ich weiss ich nicht was und jetzt beschäftigen wir mit mir. Ja genau, jetzt muss ich umgetragen werden, sonst schlafe ich garantiert nicht mehr. So, dort war sie wirklich sehr entspannt gewesen. Und hat einfach eben 2-3 Mal Durst gehabt in der Nacht und das ist aber meistens durch das, dass sie so nach war und niemand hat müssen aufstehen musste, um dann sie füttern oder stillen, ist das sehr, sehr smooth gewesen und die Nächte sind meistens ruhig gewesen und haben sind sehr erholsam gewesen. Also der Schlaf in der Nacht ist gut gewesen. Was zum Teil dazu geführt hat, dass ich dann so mehr im Gespräch mit anderen Eltern und mit Freunden eher so ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatte und ein bisschen zurückhaltend war, was ich erzähle. Weil ich bei gewissen Leuten halt gewusst habe, dass sie extrem Mühe hatten und bei ihren Kindern zum Teil wirklich ewig gebraucht haben zum Einschlafen und ganz einen leichten Schlaf hatten und von jedem Geräusch, wenn sie ins Zimmer gekommen sind, gerade verwacht sind und so, oder nicht mehr als 2-3 Stunden am Stück können schlafen. Und du selber hast so ein Anfängerbaby, das einfach in deiner Welt drin, in dieser Bubble völlig zufrieden ist und du relativ unbetroffen bist von all diesen Schlafproblemen, wo ganze Haufen Leute haben,
massiv,
wo Realität sind und wo man irgendwie zum Teil ja selber, eben, wie du gesagt hast, auch erlebt hat, wie die Leute Mühe haben und wie die wirklich Schlafentzug haben und so.
Das
und
so viel Lebensqualität
verloren und Kinder stundenlang ins Schlaf müssen tragen und wiegen und so. Und das haben wir verhältnismäßig alles nicht erlebt. Am Anfang haben wir sie in Schlaf ein bisschen gewiegt, das schon. Und dann ist jeweils jemand von uns mit ihr auf dem Arm im Schlafzimmer gewesen und hat auf dem Teppich ein bisschen achtis gelaufen. Mhm. Und wenn es lang gegangen ist, ist das eine halbe Stunde gegangen. Mhm. Bis sie wirklich so lange auf dem Arm war, dass sie sowohl geschlafen hat und ich als Gefühl, jetzt schlaft sie tief und jetzt kann ich sie anlegen und sie verwacht davon nicht wieder. Und mehr als eine halbe Stunde ist das aber selten gegangen.
Wir müssen nicht mal das machen. Es ist wirklich, irgendwie fühlt sie sich im Schlafzimmer total wohl. Sie wird häufig gegen den Abend so ein bisschen meckerig, fängt sich ein bisschen rumbrüllen, ist nicht mehr so fit. Aber dann wird gewickelt in den Schlafsack. Und wirklich im Schlafzimmer wird sie meistens einfach ruhig. Und selbst wenn sie nicht kann einschlafen kann, schaut sie einfach noch ein bisschen rum und ist noch ein bisschen zufrieden vor sich hin. Mhm. Im schlimmsten Fall braucht sie vielleicht noch 5-10 Minuten, der Nucki suckelt noch ein bisschen an dem umeinander. Mhm. Dann ist es wirklich meistens gut. Aber genau wie du sagst, es ist nicht etwas, wo du kannst ja nichts beeinflussen. Es ist pures Glück oder Pech, wie das gerade kommt.
Ja, völlig. Und wir haben jetzt halt einfach Schwein gehabt. Und eben, hast du dann manchmal fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass du jetzt so also Glück gehabt hast, im Vergleich mit anderen Leuten, die du weißt, die es völlig anders erlebt haben und willst dann wie nicht. Und du hast ja nichts dazu geleistet. Ich kann ja nichts dafür, dass es so ist. Ich kann ja dann nicht irgendwie in stolz geschwellter Brust erzählen, was für ein grandioses Kind das ich jetzt hier habe, das so gut schläft und ach, ich bin so ausgeschlafen. Es ist halt zwar so, aber ich kann ja nichts dafür und ich muss jetzt mit dem auch nicht irgendwie. Das ist ja nicht meine Leistung und meine wahnsinnig grandiose Erziehungsarbeit, die ich leiste mit dem Kind. Oder irgendwie der Whisky, wohnen in Schoppen.
Es gibt ja Leute, die laden ihr Kind in Mexiko und gehen Auto fahren. Weil das der einzige Weg ist, wie diese armen Kreaturen.
Ja, meine Güte, so Geschichten habe ich natürlich auch gehört.
Radikal.
Ja, das hat mir natürlich auch jemand erzählt, dass er dann zum Teil wirklich das Kind ins Auto gepackt hat, mitten in der Nacht. und mit dem 2 Stunden umeinander gefahren ist, damit wenigstens die 2 Stunden schlaft und dass die Frau daheim mal 2 Stunden am Stück in der Nacht schlafen kann, weil es sonst einfach nicht gegangen wäre. Und das stelle ich mir schon wahnsinnig hart vor. Vor allem, wenn das dann der Normalzustand ist, wenn das einmal passiert, so be. Aber wenn das so praktisch der Normalzustand ist, dass du um jede paar Stunden Schlaf vom Kind und dann von dir selber kämpfen musst, das ist hart. Ja, also mein Respekt vor allen Eltern, die das durchgemacht haben und hinten raus gesund rausgekommen sind, tatsächlich.
Der Papp-Podcast.
Und Valentina, ist sie Beistellbett, hast du gesagt, auf dem Rücken oder auf dem Bauch? Weil ich meine, offensichtlich grosse Thema, plötzlich ein Kindstod, alle Kinderärzte sagen, ja, auf gar keinen Fall auf den Bauch legen, immer nur auf den Rücken, keine Decke oder in den Schlafsack. Ja, ja. Und ich kann natürlich sagen, auf dem Rücken schläft Aurelia nicht. Ja, Aurelia schläft nur auf dem Bauch. Und ich meine, da machen wir uns natürlich nicht kaputt.
Oder ist ja klar.
Wenn sie auf dem Bauch schlafen soll sie auf dem Bauch.
Ich meine, das ist eine gute Frage. Das war natürlich auch ein Thema gewesen, logischerweise, weil du halt einfach das weißt und das irgendwie schon eine ausprägte Grundangst ist, die du dann irgendwie hast. Weißt, vor allem, du kannst nichts machen, du bist dann wieder so völlig ausgeliefert. Schlafsack und dann in dem Beistellbett aber so, dass auf der Randseite, wo das Gitter ist, dass dort keine Küsse sind, sondern dass die Gitter offen sind. Das heißt, wenn sie sich dort reinrollt oder so, dass sie dann nicht mit dem Gesicht irgendwie im Ecke drin ist und dann hat sie lauter Küsse und plötzlich kriegt sie keine Luft, sondern dann hat sie halt das Gesicht irgendwie schon halb am Gitter dran und es ist ein bisschen verknautscht, aber sie kriegt genug Luft. Sie hat, glaube ich, beides.
Ja.
Also am Anfang, wir haben sie natürlich immer auf dem Rücken angelegt, grundsätzlich, aber sie hat dann irgendwie, sobald sie sich ein bisschen drehen hat können, hat sie dann zum Teil auch sich auf die Seite oder auf den Bauch gedreht.
Gut, dann kannst du ja natürlich, sobald sie es können drehen,
eben, dann ist es sowieso egal,
was wenden, oder?
Und also wir sind jetzt nicht irgendwie ständig geschaut und haben sie dann wieder irgendwie gedreht oder weiss ich nicht was und so. Eben am Anfang bewegt sie sich ja eh noch nicht wahnsinnig viel. Und sie hat auf dem Rücken gut geschlafen grundsätzlich. Und dann irgendwann hat sie sich angefangen zu drehen und ja, es ist nie irgendwie zu einer Situation gekommen, wo wir jetzt irgendwie ernsthaft Angst hätten, die müssen haben. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie das ständig als so etwas Bedrohliches empfunden hätten. Ist uns bewusst, dass das ein Thema ist und wir haben halt einfach so pragmatisch wie möglich das probiert, irgendwie alle möglichen Gefahrensituationen zu verhindern und zu vermeiden. Aber wenn wir jetzt irgendwie in der Nacht gemerkt haben, dass sie auf dem Bauch schläft und dann los ist und sie schnauft friedlich und sie schläft gut,
ja klar, was willst du machen? Ich glaube, das ist einfach wirklich das, was du sagst, die Hilflosigkeit gegenüber so etwas wie einem plötzlichen Kindstod. Es gibt kein Symptom. Du kannst es irgendwie nicht beeinflussen, du kannst nichts machen. Und ich meine, wenn du weißt, dass das gibt, ist es natürlich schon jedes Mal so ein bisschen, schnauft sie noch. Und es gibt schon so eine gewisse Grundangst. Aber ihr habt zum Beispiel auch keine von diesen Alarmmatten gehabt, die es in der Ecke gibt.
Nein, nichts. Wir haben auch nie kein Babyphone oder sonst irgendwie etwas gehabt.
Okay.
Ja, wir haben in einer relativ kleinen Wohnung gewohnt. Eben am Anfang hat sie sowieso bei uns im Zimmer geschlafen. Und dann, wo wir dann irgendwann einmal das Zügeln in ihr Bett, in ihr Zimmer gemacht haben, dann haben wir einfach die Türen offen gehabt in der Nacht, dass wir sie sicher hören. Und wir haben Wand an Wand geschlafen. Und das ist nie ein Problem gewesen. Und das Zügeln hat auch eigentlich überraschend schnell auch recht gut funktioniert. Also, dass sie ja dann auch im anderen Bett und in einem anderen Zimmer eigentlich gleich gut eingeschlafen ist. Und natürlich hat sie dann am Anfang, wenn sie verwacht ist, dann schon sich, also sie hat sich regelmäßig bemerkbar gemacht in der Nacht. Weiß ja nicht, ob sie 5-mal verwacht und 4-mal davon schläft sie einfach wieder ein und sie ruft einmal oder ob sie wirklich nur 1 oder 2-mal verwacht und halt jedes Mal ruft. Das weiß ja nicht. Und das ist dann natürlich schon so gewesen, dass sie dann zum Teil mal 2-3 Wochen lang jede Nacht mindestens einmal brüllt hat in der Nacht. Das Gute ist aber, das Angenehme ist dann wieder, du hast können über ihn in ihr Zimmer und sie in ihrem Bett trösten und beruhigen und sie ist dann in ihrem Bett wieder eingeschlafen. Du hast sie nicht zwingend jedes Mal müssen zu uns ins Bett nehmen, dass sie bei uns zwischendrin geschlafen hat. Hat es logischerweise auch jemanden gegeben, das gehört dazu. Da gibt es dann auch unterschiedliche Phasen, wie angenehm oder unangenehm das ist. Aber so im Grossen und Ganzen hat es doch recht gut funktioniert, auch mit dem Zügeln in ihr eigenes Gitterbett und dann im eigenen Zimmer schlafen. Und was sie nie Mühe hatte, ist irgendwie, wenn sie müde war, halt eben, wie du gesagt hast, auf dem Sofa. Sofa eingeschlafen oder dann im Laufgitter in der Stube eingeschlafen und irgendwann, wenn sie mal sitzen können, in der Wippe eingeschlafen. Und beim Autofahren ist sie sowieso nach 5 Minuten und jetzt sind wir gepennt.
Eben, nie, Autofahren und sie können schlafen. Autofahren.
Es gibt ja auch die, die sagen, irgendwie irgendeinen Staubsauger laufen lassen oder so. Einfach so ein Hintergrundrauschen.
Es ist lustig, dass du das sagst. Also bei uns funktioniert wirklich der Dampfabzug funktioniert
sehr gut. Stimmt, habe ich auch schon gehört.
Genau, ja. Und also, da muss man auch wieder das Schöne von der neuen Technik sagen. Es gibt also auf Spotify massive Playlists zum oben runterladen, wo du wirklich kannst die verschiedensten Geräusche von Dampfabzug, Staubsauger, Ventilatoren, kannst alles runterladen und laufen lassen.
Alles schon ausprobiert?
Alles schon ausprobiert, ja. Also, wir haben uns so ein bisschen auf den Staubsauger versucht zu einigen, weil der ist auch für uns noch halbwegs. Aber brauchen wir jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, weil es wirklich eigentlich recht gut geht mit Einschlafen, muss ich sagen.
Ja, ja. Und dann hörst du so Geschichten, eben das mit dem Autofahren in der Nacht, das hat mir jemand erzählt. Und dann gibt es Geschichten, wo sagen, Maxi-Cosi unter dem Dampfabzug auf der Herdstelle.
Ja,
zum Beispiel. Ich jetzt kenne niemanden, der das gemacht hätte, aber das ist auch so etwas, wo irgendwie, wo du jemanden so hörst oder liest. Oder dann eben irgendwie, wenn du eine Waschmaschine in der Wohnung hast, Waschmaschine laufen lassen und sie einfach vor die offene Tür stellen oder so mit der Wippi oder dem Cosi. Mit irgendwie, was sie und dann dort drin schlafen lassen oder so, wenn anders nicht geht.
Der Papp-Podcast.
Du, ich würde mal sagen, das ist wirklich, da merkst du mal, wie wichtig das Schlaf ist. Mhm. Wenn es nicht klappt, dann bist du so verzweifelt und machst natürlich fast alles, damit das geht.
Ja. Ich meine, dort, eben, jetzt, gerade in den ersten Monaten hast du ja das Gute, dass dann die Mutter im Mutterschaftsurlaub ist und wenn es einigermaßen klappt, ja eben, dann ist es am Morgen egal, wenn es erst um 10 Uhr aufsteht. Mhm. Im Prinzip. Und dann, wenn du selber noch im Homeoffice bist, dann ist es nicht einmal noch, dass dann sie allein daheim ist und dann noch irgendwie den ganzen Haushalt an der Backe hat und du bist weit weg und kommst am Abend um 7 Uhr heim und bist müde nach dem Arbeiten, sondern du teilst ja dann auch den Alltag noch viel ausprägter. Und ich habe dort, damals ist es ein Glück gewesen, ich habe auf einer Online-Redaktion geschafft, mit einem 7 Tage fast 24-Stunden-Dienstplan. Und das heisst halt, ich habe regelmäßig am Wochenende geschafft, ich habe regelmäßig am Morgen extrem früh müssen gehen oder am Abend bis spät geschafft. Aber gleichzeitig hat das auch geheissen, ich bin am Nachmittag um 2 heim und am 4 Abend oder habe erst auf die 3 müssen arbeiten. Oder ich habe zwar am Wochenende 2 halbe Tage geschafft, irgendwie vom Morgen um 6 bis am Nachmittag um 2. Und nur am Nachmittag frei gehabt. Dafür habe ich dann in der nächsten Woche halt am Mittwoch und am Donnerstag den ganzen Tag frei gehabt. Und gerade so in den ersten Monaten, wenn Frau und Kind sowieso daheim sind, ist das eigentlich sogar noch relativ angenehm, weil ich dann insgesamt wahrscheinlich mehr Zeit, zwar unregelmäßig, aber insgesamt mehr Zeit daheim und mit der Familie verbringen haben können, als wenn ich einfach einen klassischen Büro-Montag bis Freitag irgendwie einen 9-to-5-Job hätte. Und ich stehe am Morgen auf und gehe und sie schlafen noch und ich komme heim und ich bin müde und sie sind müde und die Kleine geht dann eh schon bald einmal wieder ins Nest. So haben wir insgesamt viel mehr voneinander gehabt und dann gleicht sich das wie halt auch die Belastung besser aus, wenn einmal eine Nacht anstrengend war oder wenn ich gewusst habe, ich muss am nächsten Tag um 3 Uhr arbeiten. Das ist ja gleich, wenn es in der Nacht 2-mal laut ist, dann stehe ich 2-mal auf und gehe oder 3-mal oder weiss nicht was und laufe mit in der Wohnung umeinander, wenn es nötig ist. Und wenn ich aber halt um 6 Uhr muss im Büro sein und um 5 Uhr aufstehe, dann ist dann eher meine Frau, die dann aufgestanden ist, dann hat man das sehr gut können ausgleichen.
Was ich noch gemerkt habe, also wie es bei der Valentina war, weil die Aurelia ist sehr ein Rhythmustier. Sie hat es wirklich gern, wenn es so jeden Tag den gleichen Ablauf und die gleiche Zeit Mittag schlafen und zur gleichen Zeit das Bett. Haben wir herausgefunden, es funktioniert wirklich mit Abstand am besten. Sind alle Kinder so? Oder?
Ich habe nur eins, ich kann es dir nur mit einem probieren zu beantworten. Ich glaube schon auch, dass wir ein bisschen probiert haben, so ein bisschen einen Rhythmus reinzukriegen, wenn auch für sie. Um sich so ein bisschen an das zu gewöhnen. Und dann auch gerade, wenn meine Frau wieder angefangen hat zu arbeiten, dass wir dann dort schon ein bisschen einen Rhythmus etabliert haben, auch, dass wir jeden Abend ungefähr um die gleiche Zeit sie ins Bett gebracht haben, zumindest ungefähr in der gleichen Stunde drin, dass sie sich an das gewöhnt und dass es nicht einmal ist, sie ist schon um 7 Uhr im Bett und schläft und einmal ist es erst irgendwie um 11 Uhr oder so, sondern dass man es immer ungefähr gleich macht. Und auch am Nachmittag, wenn wir merken, es ist 6 Uhr und jetzt ist sie zwar müde, dass man sie dann nicht dann 2 Stunden schlafen lässt, Und nachher ist sie aber wach und wir müssen auch wach bleiben bis um Mitternacht oder so, weil sie dann erst wieder schläft, sondern dass man dann eher gesagt hat, komm, jetzt behalten wir sie noch bis um 7 Uhr wach, dann ist sie immer noch früher im Bett, als was unser Zeitfenster ist, aber dann essen wir noch zusammen zur Nacht und dann ist sie um 7 Uhr. Und dann wissen wir auch, sie schläft sicher einmal ihre normale erste 5-6 Stunden Portion, bis sie wieder Durst hat. Dort haben wir schon probiert, ihr so ein bisschen einen Rhythmus zu geben, damit das ein bisschen funktioniert. Der Tag durch ist dann so ein bisschen unterschiedlich gewesen, je nachdem, was halt gerade gelaufen ist. Und das hast du dann schon gemerkt, wenn wir unterwegs waren und sie mehr Eindrücke hatte und dann bist du noch Auto gefahren, dann hat sie dann dort noch mal 2 Stunden geschlafen, dann ist sie hinten dran natürlich wieder fit gewesen und so. Dann hast du schon so ein bisschen das Durcheinander gehabt. Wir haben wirklich probiert, einfach am Abend so ein bisschen ein ungefähres Zeitfenster zu geben für sie, wenn sie ins Bett geht, dass sie sich an das gewöhnt und auch für uns. Und wir sind dann meistens, haben sie ins Bett gebracht und sind dann noch mal in der Stube gewesen und haben dann noch irgendwie 1-2 Stunden für uns gehabt und haben irgendwie einen Film geschaut oder halt einfach geschwätzt und ein bisschen erzählt, wie der Tag war, weil ich ja dann gleich im Büro war und nicht im Homeoffice geschafft habe und so. Dass wir auch noch ein bisschen Zeit einfach auch nur für uns als Paar hatten, zumindest um irgendwie ein bisschen Ruhe haben und können zusammen sein und schwätzen und etwas machen, dass wir das auch noch so ein bisschen hatten.
Ich glaube, das ist schon auch wirklich die Zeit, so eben am Abend, plötzlich hast du mal eine Stunde, zwei Zeit, wo du einfach mal das Kind ist im Bett und du als Paar bist plötzlich ein bisschen Zeit für dich. Das haben wir jetzt noch nicht so lange und seit wir es aber wieder haben, muss ich sagen, hey, das schätze ich total. Eben am Abend einfach mal und sitzen auf der Couch einen Tatort zu schauen oder Wilder übrigens, super neue Krimiserie, kann ich empfehlen. Also dass du mal so etwas machen kannst, was du zusammen machst und eben klar, Corona, gehst nicht raus, gehst Bier trinken, kannst du ja eh nicht. Mhm. Aber einfach mal so ein bisschen eine Paarwelt aufbauen.
Ja, völlig. Ja, das ist extrem wichtig, dass das nicht vergessen geht. Kann einem schon passieren, dass einem das kleine, die ältere Rolle, dass die extrem dominant wird und dass man den Fokus im Alltag halt schaffen, Kind, dass alles andere rundherum wie zu vergessen geht, die Gefahr besteht. Und wenn man aber eben das Glück hat, dass man mit dem Schlafen, dass man nicht jedes Mal muss schlafen, wenn man dazu kommt, dass man gleich auch noch so ein bisschen so etwas wie zumindest die zweite Freizeit hat vom reinen Familienalltag, selbst wenn er in den eigenen vier Wänden stattfindet. Ich glaube schon, das tut hure gut.
Ich finde, das ist ein Vorteil von Homeoffice, sodass ich wirklich den ganzen Tag zu Hause bin, dass ich ein bisschen mitbekomme. Wenn sie das erste Mal etwas macht, wenn sie etwas Neues macht, dann müssen wir am Abend auch nicht mehr so über unseren Familienalltag reden, weil den habe ich ja, klar, ich bin am
Arbeiten, aber
ich habe miterlebt. Das heisst, am Abend können wir wirklich mal über etwas diskutieren, wo wir am Fernsehen sehen oder wo wir in der Zeitung gelesen haben. Es ist nicht irgendwie, ich komme heim und sie muss mir erzählen, was jetzt so gelaufen ist im Familienalltag, damit ich schur bin. Oder? Ja. Das kenne ich schon. Ja. Andererseits, dafür sehen wir uns den ganzen Tag. Ich kann auch nicht erzählen, wie es im Büro war. Wir müssen ein anderes Thema
haben. Du musst ein anderes Thema haben. Das kann dir dann auch passieren, dass dein Thema irgendwie. Hast, wenn du den ganzen Alltag teilst, hast du irgendwie schon den. Dann bist du froh, wenn du noch einen Tator schlagen kannst und dann kannst du irgendwie über die Schauspieler herzeugen. <Ja. lacht>
Gut, da geht das Thema nie aus.
genau.
Das war der Papp-Podcast. Ein Gespräch unter Vätern. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.